Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Mein Gast heute im Studio, Robert Streibel, Historiker und Buchautor. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich habe dich als Historiker und Buchautor bezeichnet, Robert, obwohl du ja mehrere Studien hinter dir hast. Du beschäftigst dich mit deinen Büchern hauptsächlich seit 40 Jahren mit der Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Österreich und dabei ganz im Speziellen mit der Rolle deiner Geburtsstadt Krems. Was war eigentlich deine Initialzündung für diese ausdauernde Beharrlichkeit einer Aufarbeitung?
Am Beginn ist der Bruno Kreisky gestanden. Denn der Bruno Kreisky ist, wie ich in die Mittelschule gegangen bin, nach Krems gekommen und hat einem Mann in Krems das goldene Verdienstzeichen für Verdienste für die Republik Österreich verliehen. Und das war damals der Dr. Herbert Faber, der Herausgeber der Landzeitung, hieß sie damals. Und mir war eines klar, der Faber und seine Landzeitung, die habe ich immer gelesen, und dass er ein Deutschnationaler war und auch in der NS-Zeit ganz gut überlebt hat mit seiner Zeitung, war mir als Mittelschüler schon klar. Und da habe ich gedacht, wieso kommt jetzt der Kreisky her und überreicht an alten Nazi dann das goldene Verdienstzeichen? Weil der Kreisky war natürlich bei uns in der Familie schon ein Hero, weil ohne seine Politik hätte ihn sicherlich nie studieren können. Ne? Und dieser Widerspruch hat auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann einmal ins Stadtarchiv gegangen bin und mir dann die Landzeitung aus dem Jahr 1938 mir durchgeblättert habe und habe mir gedacht, das ist komisch. Wir haben im Geschichtsunterricht eigentlich im BAG sehr viel gelernt über die Zeit des Nationalsozialismus, also auch schon in den 70er Jahren. Aber eines war da immer so, alles hat irgendwo stattgefunden, aber nichts war jemals in Krems. Mit diesen beiden Ereignissen hat es dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt schaue ich mir das selber an. Und wenn man dann die Zeitungen durchblättert, darf man schon der kalte Schauder über den Rücken laufen, dass alles nicht irgendwo war, sondern alles hier in Krems auch begonnen hat. Das hat sicherlich war der Ausgangspunkt für die Beschäftigung. Und darüber hinaus muss man natürlich noch sagen, ich bin in meiner Familie eigentlich mit zwei Geschichten groß geworden, was vielleicht auch untypisch ist, weil die normalerweise nicht erzählt waren. Das eine war von meiner Großmutter, die bei einem jüdischen Rechtsanwalt sauber gemacht hat, also quasi Putzfrau dort war, und die immer erzählt hat, wie das war, als die Nazis gekommen sind, 38, und wie dann der geprügelt wurde und sie dann das Blut aufgewischt hat und das mitgekriegt hat und gesagt, das war ein guter Mensch und dann kommen die Nazis und haben den geprügelt. Nicht? Um aber gleichzeitig zu zeigen, dass die Geschichte nie ganz so einfach ist, wie man sich's vorstellt, mit Schwarz und Weiß oder Gut und Böse oder was immer. Das bin ich erst später dann drauf gekommen, dass in der Zeit, wo meine Großmutter bei dem jüdischen Rechtsanwalt gearbeitet hat, mein Großvater allerdings bei der SA gewesen ist, weil er arbeitslos war und weil er sehr sich geärgert hat, dass er also arbeitslos war, und hat halt die einzige Gelegenheit gesehen, da geht er zur SA, war dort mit dabei. Und eine Geschichte, die dann immer wieder erzählt wurde, er hat, wie meine Großmutter schwanger war, meiner Großmutter beim Aufräumen geholfen und hat unter anderem einmal die Teppiche ausgeklopft aus dem Fenster. Und während er, also man muss sich vorstellen, in den 30er Jahren tut der Mann Teppich klopfen aus dem Fenster, das war wahrscheinlich so unwahrscheinlich, wie das ein Steyr-Daimler-Buch beim jüdischen Friedhof vorbeifährt.
Sehr exotisch.
Sehr exotisch. Er klopft die Teppiche aus und in der Zeit gehen unten offenbar Freunde, die am gekannt haben, die in der SA waren, vorbei und schreien rauf zu ihm: Pepe, du kannst du nicht bei einem Juden arbeiten. Und er soll darauf gesagt haben: Nein, ich arbeite eh nicht bei einem Juden, ich hilf nur meiner Frau. Ja, also eine sehr kluge Antwort, würde ich sagen. Das war die eine Geschichte, und das Haus, wo das sich das stattgefunden hat, war unmittelbar in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Großeltern gelebt haben, und meine Eltern leben in der Schillerstraße. Und eigentlich immer, wenn ich bei diesem Haus vorbeigegangen bin, habe ich immer gedacht, habe ich immer die Geschichte mit dem, die Nazis kommen, prügeln, und da ist das Fenster, da hat der Großvater die Teppich ausgeklopft. Und man dachte, komisch, aber sonst, solche Geschichten hört man nie.
Die hast auch nur du anscheinend in deiner Familie gehört, oder hast du da auch Mitschüler oder Freunde gehabt?
Nein, also ich bin mit dem groß geworden, und dass das nicht recht war, was im 38er Jahr passiert ist, war auch klar. Ja. Und die zweite Geschichte war, dass wir wohnen also in der Schillerstraße, nicht weit auch von der Strafanstalt, damals Zuchthaus Stein, und mein Vater war 13-jähriger Bub, wie die Tore des Zuchthauses sie am 6. April geöffnet haben und die alle Gefangenen freigelassen wurden. Und er war damals dabei, hat sich das angeschaut, weil das ist nicht, passiert nicht so oft, und hat dann schon auch mitbekommen, wie dann Militär gekommen ist, wie dort Maschinengewehre aufgestellt worden sind, und ist aber dann weggelaufen, weil er Angst gekriegt hat, und hat dann das Schießen des Massakers, weil die haben in unmittelbarer Nähe dort gewohnt, natürlich mitgekriegt und hat auch gesehen, wie dann nachher die Toten gelegen sind.
Das ist, also diese Geschichte ist ja, hast du ja auch in einem Buch verarbeitet, das ist April in Stein.
Genau, ja. Ja.
Von diesem Massenmord an eigentlich politisch inhaftierten Häftlingen.
Nicht nur politischen, es waren auch normale, unter Anführungszeichen, Kriminelle dort, aber auch an normalen Kriminellen ist es ein ethisches Verbrechen, ein Verbrechen, wenn man die hinrichtet, wenn sie nicht zum Hinrichten sind. Und diese beiden Geschichten haben schon mit dazu beigetragen, dass man gedacht hat, komisch, höre ich das sonst nirgends. Bei uns in der Familie ist das so transportiert worden, und das war ganz klar. Und wenn man irgendwie nachgefragt hat, war es schon auch so, dass man gesagt hat, wenn es über die jüdische Bevölkerung gegangen ist, hat man nie gesagt, das war eine jüdische Familie oder das waren Juden, sondern man hat immer gesagt, das war ein Jude. Man hat immer die Stimme gesenkt, wenn man über Juden geredet hat.
Das heißt, du warst schon in sehr jungen Jahren äußerst sensibel und auch aufmerksam für dieses Thema, weil sonst hätte es ja dich damals nicht schon beschäftigt.
Genau, das war
der Grund. Krems war lange vor dem Anschluss eine nationalsozialistische Hochburg von Österreich. In deinem Buch Krems 1938 bis 1945, das sehr akribisch und detailgenau von dir recherchiert wurde, sprichst du im Vorwort oder schreibst du im Vorwort darüber, dass dir viel Gegenwind für dieses Buch entgegenschlug? Wie sah das konkret aus?
Gegenwind, ich würde so sagen, man muss damit leben, dass man nicht von allen Leuten geliebt wird. Ja? Das passiert aber sehr bald, dass das so ist. Und es war auch der Wunsch oder die Bereitschaft, diese Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen, war nicht gegeben. Ja? Also das heißt, es hat auch immer dann geheißen, damals im Stadtarchiv, es gibt nichts, es gibt keine Unterlagen. Ganz egal, wo du gefragt hast, du hast keine Materialien bekommen. Ja? Es war nichts erhalten, auch nicht nur in Krems, sondern auch in anderen Archiven. Das hat sich fast bis zum Jahr 2000, damals, wie dann die Historikerkommission einberufen wurde, da war es das erste Mal wirklich umfassend möglich, dass man Zugang zu den Akten aus der NS-Zeit bekommen hat. Vorher war das wirklich ein schwieriges Unterfangen.
Also das heißt, die Recherche stellte sich als äußerst kompliziert, mühsam und fast unmöglich auch heraus zum Teil.
Genau, und aus diesem Grund, weil es angeblich ja nichts gibt, war natürlich naheliegend, dass ich dann in den 1983 habe ich mein erstes Interview gemacht, also Oral History war damals auch sehr populär ist gerade gekommen, dass man die Leute befragt über ihre Erinnerungen und mit diesen Geschichten dann arbeitet, war eigentlich der Zugang zur Oral History der einzige mögliche, um Auskunft zu bekommen, und hat natürlich auch noch den Aspekt gehabt, dass die Personen, deren Geschichte nie gehört werden wollte, dass die erzählt werden und dass die aufgezeichnet werden. Und es hat einen sehr demokratischen Zugang für mich. Man muss natürlich klar die Erinnerungen auch genauso prüfen, wie man Akten prüft. Aber das ist, glaube ich, eine wesentliche Geschichte gewesen. Daneben hat es natürlich auch noch, was gegeben. Ich habe damals schon begonnen, die sogenannten Volksgerichtsakten mir anzuschauen. Das heißt, das sind Akten von Nationalsozialisten, die nach 1945 dann einen Prozess bekommen haben, und habe eigentlich in den 90er Jahren, das war damals sehr kompliziert, aber da hat es einige Verantwortliche gegeben im Landesgericht, die den Zugang gewährt haben. Ich habe für jeden Akt immer zum Presserichter gehen müssen, ja, und da hat man dann schon gemerkt, es gibt Personen, die ja Interesse haben, dass die Geschichte aufgearbeitet wird, und ich habe dann Zugang bekommen.
Also die dich hilfreich unterstützen.
Genau, das hat es natürlich auch gegeben. Ja. Und sonst Gegenwind, also es war eher so, man hat versucht, man hat kein Interesse gehabt. Und es hat natürlich schon so Bemerkungen, ich habe ein paar anonyme Postkarten gekriegt und so weiter, aber die habe ich mir gut aufgehoben.
Archiviert.
Archiviert, ja, genau. Aber das, vielleicht muss man das dazu sagen, also es hat sich eben gezeigt, es passiert nichts Gravierendes, wenn man sagt, was passiert ist. Ja? Also, dass man halt vielleicht komisch angeschaut wird oder dass geredet wird, mein Gott, na, das muss man in Kauf nehmen.
Aber das hast du ausgehalten.
Das ist okay gewesen, wobei für mich war es natürlich immer leichter, weil ich habe zwar meine Familie da, aber ich habe damals schon in Wien gelebt. Nicht? Die Familie ist da gewesen. Nicht? Und die haben sich dann schon oft Sachen anhören müssen.
Na, was ja sicher meiner Meinung nach auch leichter war, ist, wenn du auch deinen beruflichen Mittelpunkt nicht hier hattest, sondern auch in Wien.
Genau, ja. Das ist richtig. Also ich muss sagen, ich bin gern in Krems, aber ich lebe nicht da. Ich habe das Privileg, dass ich, wenn ich nach Krems komme, mich trotzdem ein bisschen wie ein Urlauber fühle.
Du hast mir wie jeder Gast auch drei Lieblingslieder mitgebracht. Und wir wollen jetzt das erste davon spielen. Das ist James Blunt, You're Beautiful. Wir hören uns gleich wieder.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Weiter geht's mit dem Sommergespräch und meinem heutigen Gast im Studio, Historiker und Buchautor Robert Streibel. Robert, wir haben vorhin von Gegenwind gesprochen und ich hatte den Eindruck, dass du gleichsam ein Vorreiter auch bist mit der Aufarbeitung der Kremser nationalsozialistischen Geschichte. Eine Besonderheit war dein Buch Wein des Vergessens, besonders deswegen, also Wein des Vergessens behandelt die Arisierung der Riede-Sandgrube, was die heutige Grundlage der Winzergenossenschaft Krems bedeutet. Eine Besonderheit deswegen, weil gerade dieses Buch für besondere Unruhe und Eklat gesorgt hat bei seiner Vorstellung in Krems. Kannst du mir da was darüber erzählen?
Das Buch, an dem haben der Bernhard Herrmann und ich 2016 begonnen zu arbeiten, wobei das Material dafür hat mein Freund, der Bernhard Herrmann, durch eine Erbschaft entdeckt und hat lange daran recherchiert und ist dann zu dem Entschluss gekommen, er kommt nicht weiter, er braucht irgendjemand, der auch die Kremser Verhältnisse kennt. So sind wir zusammengekommen und wir haben dann diese Geschichte so aufgearbeitet, wie sie jetzt vorliegt, nämlich als historischer Roman. Dazu muss man sagen, dass die das Besondere an dem ist, dass die bedeutendste Riede, die Sandgrube 13, ja, die jetzt immer wieder auch im Radio und so weiter zu hören ist, dass diese Riede im Besitz des jüdischen Weinhändlers Paul Robitschek war, also der Familie Robitschek, die in Wien gelebt haben und die diesen Weinrieden in Krems gehabt haben und auch den Weinkeller dazu. Und das ist die Gründung der Winzergenossenschaft Krems 1938 konnte nur erfolgen, weil man diese Riede und den Weinkeller arisiert hat. Sonst hätte sich die Winzergenossenschaft nicht gründen können. Dazu muss man also sagen, dass die Gründung einer Winzergenossenschaft keine Geschichte ist, die irgendwie politisch konnotiert ist, weil das ist eine gute Geschichte, ja, dass sich Winzer zusammentun. Es ist halt in dem Fall, weil es noch nicht gegeben hat, erst 1938 passiert. Und eben, weil man den Juden das weggenommen hat, ganz einfach. Und interessant war, dass diese Gründungsgeschichte der Winzergenossenschaft nie Thema war. Ich habe so viel mit anderen Dingen in Krems zu tun gehabt, ich habe mir das auch nie genau angeschaut, aber ich habe immer gehört, es gibt irgendwas in der Richtung, aber ich habe dann nie Zeit gefunden. Durch diese Zusammenarbeit mit dem Bernhard Herrmann war es dann klar, dass was da tatsächlich passiert ist, weil wir auch sehr viele Material schon gehabt haben. Wir haben dann zusätzliches Material noch gesammelt über die Enteignung. Und das Besondere war nicht nur, dass die Gründung der Winzergenossenschaft durch die Arisierung erfolgt ist, sondern dass die beiden Besitzer dieser Weinkeller und dieses Weinguts da in Krems, Paul Robitschek und Herr Rieger, Baron Rieger hat immer geheißen, er war kein richtiger Baron, dass die beiden auch ein Liebespaar waren. Jetzt ist Wein, dann Homosexualität und 1938 wirklich eine
explosive Mischung.
Wilde Mischung und das war natürlich manchen aus den Gründen nicht besonders recht. Wir haben das fertig recherchiert und haben, wie wir das fertig gehabt haben, Illusion gehabt, wir rufen jetzt in der Winzergenossenschaft an und sagen, schaut, das haben wir jetzt, wissen wir jetzt über die Geschichte und das werden wir jetzt präsentieren. Können wir dazu quasi eine Kooperation oder was immer finden, wir wollten sie nur vorstellen.
Das war welches Jahr war das?
Na, das war 2018 und wir haben eben da eben versucht, einen Kontakt herzustellen. Wir wollten eigentlich nichts von der Winzergenossenschaft, wir haben das fix und fertig gehabt und es gehört sich einfach so, dass man, bevor man irgendwas publiziert, dass man mit denen, der es betrifft, dass man die auch informiert. Die Reaktionen waren, um es diplomatisch zu formulieren, nicht, die Leute waren, also die Geschäftsführer waren nicht sehr amused. Ja? Nicht nur das, sondern es war halt, man hat halt geglaubt, man kann uns drohen und man kann sagen, man beschreitet den Rechtsweg und was weiß ich was alles. Es war irgendwie.
Also ein berühmtes Zitat aus der Zeit ist, los uns endlich in Ruhe damit.
Genau, ja, und so quasi, und niemand wird mit euch reden und es interessiert niemand und ich habe gesagt, naja, aber glaubt ihr wirklich, dass das gescheit ist? Ihr habt damals, war der Wein der Winzer Krems, Opernballwein, habe ich gesagt, wenn das dann wiederkommt, dass man dann, würde der Eindruck entstehen, es ist ein arisierter Wein, wenn es auch nicht so stimmt, aber das wird in der Öffentlichkeit so kommen. Außerdem, ihr verkauft es viel nach Amerika, es findet bei euch das tolle Glatt und Verkehrt Festival statt, wo viele internationale Künstler kommen, weil man sich da nicht mit seiner eigenen Geschichte in einer Art und Weise auseinandersetzt, die zeitgemäß ist, dass man sagt, okay, keiner von uns hat die Zeit erlebt, das ist passiert, so ist es. Ja. Wird das nicht gut ausgehen? Man hat nicht auf uns gehört und wir haben dann unser Buch vorgestellt und es hat, glaube ich, 3 Wochen gedauert, bis die Wogen so hoch gegangen sind, dass die Winzergenossenschaft gesehen hat, das geht in die verkehrte Richtung und das ist nur negativ, weil sie haben sehr viel.
Also die Ablehnung der Winzergenossenschaft, genau.
Die haben gemerkt, dass das macht sie nicht gut in der Öffentlichkeit. Wir waren überall, wo wir nur sein konnten, in den Medien und im Radio und im Fernsehen. Und dann hat es halt ein Einschwenken gegeben. Man hat eingesehen, dass das so nicht geht. Man hat eine Historikerkommission ins Leben gerufen.
Um das noch einmal nachzuprüfen, genau. Eure Recherchen genau. Für das
Wobei
Buch.
Natürlich sowohl der Bernhard Herrmann als ich auch Teil dieser Historikerkommission war, weil das Material haben alles wir gehabt. Ja? Also das haben wir eingebracht. Im Endeffekt ist genau das Gleiche rausgekommen, was wir geschrieben haben. Das war eins zu eins das Gleiche. Es war halt, hat auch nicht wenig gekostet für die Winzergenossenschaft. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem für mich. In der Geschichte gibt es selten ein Happy End. Ja. Aber in dem Fall war das tatsächlich so, denn man hat dann den Punkt gefunden, okay, das ist passiert, wir können jetzt darüber reden und in den Weinführungen, die gemacht werden, wird auch auf diese Vorgeschichte, die Gründungsgeschichte hingewiesen, auch auf die jüdischen Vorbesitzer, das wird nicht mehr verschwiegen. Es gibt auch eine Gedenktafel beim Winzerhaus, wo die Weinführungen vorbeiführen oder beginnen. Das heißt, es passiert nichts Schlechtes, ist auch nicht geschäftsschädigend, wenn ich mich der Geschichte stelle. Es ist geschäftsschädigend, wenn ich mich nicht der Geschichte stelle. Und das war ein Musterbeispiel, aber
dass
jetzt.
Du letztendlich auch mit deiner sehr sensiblen und diplomatischen Art auch befriedet hast.
Dass ich diplomatisch bin, hat so noch niemand
gesagt.
In dem
Fall schon.
In dem Fall war, weil uns ist es ja nicht darum gegangen, ich will ja keine Feindschaft mit der Geschichte.
Das ist das, was
man spürt.
Ich will,
dass man darüber redet und man kann sich da ordentlich befetzen und wir haben uns befetzt, oder wir haben nicht angefangen, sondern wir wurden halt auch, uns wurde so entgegengetreten, wo wir gesagt haben, das kann man sich nicht gefallen lassen. Und das habe ich immer gelernt, da braucht man sich nicht fürchten. Es wurde mir schon so oft mit dem Rechtsanwalt gedroht und ich sage dann immer drauf, schauen Sie, wenn Sie die Öffentlichkeit wollen, wenn Sie jetzt einen Rechtsanwalt einschalten, dann haben Sie es, die Öffentlichkeit, aber nicht zu Ihren Gunsten, weil das geht nie gut aus. Ja? Also in dem Fall, ich bin trotz aller Widersprüche oder trotz aller Gegnerschaft, die man haben kann zu Leuten, die einen anderen Blick auf die Geschichte haben, bin ich immer der Meinung, man muss drüber reden und man muss versuchen, auch wenn man ganz weit voneinander entfernt ist, politisch oder mit den Ansichten, halt das Gespräch suchen.
In dem Fall hat das auch ganz toll gefruchtet mit der Winzergenossenschaft Krems und wir spielen jetzt deinen zweiten Lieblingssong, Taylor Swift, Anti-Hero.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch. Mein Studiogast heute, Buchautor und Historiker Robert Streibel. Über ein nahezu druckwarmes Buch, also erschienen jetzt gerade im April 24, Das Ende der Verdrängung, würde ich gern mit dir reden, Robert. Der Titel klingt optimistisch, also als hätte sich der Gegenwind etwas gelegt. Ist das so?
Ja, es zeigt sich, dass manches Mal das Happy End oder ein guter Ausgang der Geschichte, nämlich dass über die Geschichte geredet wird, auf fruchtbaren Boden fällt. Und mit gutem Grund habe ich den Titel gewählt, Krems, das Ende der Verdrängung, weil sich in der Stadt Krems in den letzten 6, 8 Jahren also wirklich viel geändert hat, dass ein anderer Zugang zur Geschichte gefunden wurde, dass man Verantwortung für die Geschichte übernimmt und das nicht versucht, irgendwie zu verdrängen oder nicht drüber zu reden, sondern das offensiv angeht. Da gibt es unterschiedliche Beispiele, dass die Stadt Krems dann unter Bürgermeister Reinhard Rescher wieder die Gedenkfeiern für die Opfer für das Massaker am 6. April 1945 als Veranstaltung der Stadt übernommen hat, weil zwischen 55, Ende der Besatzungszeit, also von 45 bis 55 in der sowjetischen Besatzungszeit, war das ein Staatsakt in Krems, ja, weil da wurde es sowjetische Besatzung gegeben. Da hat man gar nicht anders können, als das offiziell zu begehen. Nach 55 ist es ein bisschen abgeflacht, wenn man so will. Da waren dann andere Sachen wichtiger und dann war es durch viele Jahre so, dass eigentlich die Opferverbände der Opfer des Nationalsozialismus, die sozialistischen und die kommunistischen und die ÖVP-Organisationen, sich ihr eigenes Gedenken organisiert haben. Und das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein, sondern das ist eine Verantwortung, die die Stadt hat. Und das war sehr gut, dass die Stadt es dann wieder gemacht hat und dass es zu mir eine offizielle Veranstaltung jetzt wieder der Stadt ist.
Das ist auch also bei der Justizanstalt jetzt auch in Form des Gedenkweges, der genannt wurde danach.
Und das war zum Beispiel ein Beispiel. Und das zweite Beispiel, was jetzt sehr aktuell ist, das große Projekt Krems macht Geschichte, dass das Kulturamt der Stadt Krems unter Gregor Kremser und Doris Denk, dass die dieses Projekt eingereicht haben, dafür auch Förderungen bekommen haben und zwar Projektteams beauftragt wurden, einen Themenweg durch die Geschichte der Stadt, also die Vorgeschichte vor 1938 und in einigen Punkten auch so das Ende zu beleuchten.
Also du sprichst da jetzt diesen kürzlich erst eröffneten Themenweg, diese berühmten 24 Wimpel an, die an verschiedenen Städten in Krems, in der Stadt bis Stein und auch Richtung Neixendorf stehen, wo historische Stätten waren, historische Ereignisse passiert sind, die an diese Zeit erinnern, die man dann mit einem QR-Code an diesem Wimpel dann ablesen kann.
Genau, ja, also es geht um diesen Themenweg und das ist, glaube ich, wirklich jetzt ein markantes Zeichen, dass sich die Stadt der Geschichte stellt und ich habe in beiden Projektteams durfte ich mitarbeiten, ich habe auch eben mein Material zur Verfügung gestellt und das war die Basis, aber das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn die Stadt nicht den Wunsch gehabt hätte, so ein Projekt umzusetzen und da muss man schon sagen, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele Städte in Österreich, die sich so vorbehaltlos offen der Geschichte stellen. In dem Fall, es gibt immer eine gewisse Lokalrivalität mit St. Pölten. Auch in St. Pölten hat man natürlich jetzt schon begonnen, aber in dem Fall sind wir in Krems da ein bisschen weiter. Der Unterschied zu St. Pölten ist, die Synagoge in St. Pölten ist erhalten geblieben. Die Synagoge in Krems ist leider 78 zerstört worden.
In der Dienstlstraße. Da steht jetzt der Wimpel,
oder? Da gibt es jetzt nur mehr den Wimpel. Und man muss so sagen, der Aufschrei der Demolierung der Synagoge in Krems hat mit dazu beigetragen, dass man dann die große Synagoge in St. Pölten nicht anno demoliert hat. Ja, und die ist erhalten geblieben. Also
so gesehen ist es eine gute
Geschichte, auch für St. Pölten, weil die ist jetzt neu eröffnet worden. Das ist einfach ein tolles Projekt und zeigt auch, dass man, wenn man etwas nicht zerstört, erhält, was das für ein Kleinod sein kann.
Ein Zeichen dafür, dass die Stadt ihren Frieden mit dir gefunden hat und nicht nur das, sondern jetzt mittlerweile auch anerkennt deine unermüdliche Arbeit gegen das Vergessen. Du bekamst 2022 vom damaligen Bürgermeister Reinhard Resch die Wappenplakette in Gold für deine Verdienste überreicht. das ist schon auch was, worüber du dich gefreut hast, oder?
Ja, da habe ich mich sehr gefreut, weil es ist auch, man wird es vielleicht nicht immer, wie ich gesagt habe, von allen geliebt, aber wenn man dann doch auch merkt, es gibt nicht nur taube Ohren, sondern es wird auch zur Kenntnis genommen, was man versucht zu dokumentieren, dann ist es eine schöne Geschichte.
Im Zuge dieser Ehrung für dich wurde natürlich auch berichtet in der Nönn, in der Kremser Lokalzeitung. Du wurdest auch mit den Worten unbequem, ein Unbequemer wird ausgezeichnet und Wagemut bezeichnet. Kannst du für dich selbst, wie gehst du für dich selbst mit diesen Zuordnungen um?
Unbequem stimmt. Also das würde ich auf alle Fälle dazu, weil man muss natürlich, das habe ich auch schon versucht, man muss manches Mal über die Grenzen gehen und Sachen ausloten und auch Dinge tun, die vielleicht nicht alle ganz verstehen. Man muss aber dann trotzdem dann die Abbiegung richtig bringen, dass man nicht dann das Gespräch aufkündigt mit allen, weil das bringt auch nichts. Ja? Also ich habe sicherlich ein paar Sachen gemacht, da waren nicht alle sehr begeistert. Zum Beispiel, wir haben ein illegales Denkmal gemacht für die Deserteure in Krems, ja? Weil es gibt Punkte, die sind bis heute nicht so dokumentiert gewesen und dass es Deserteure gibt, dass die Deserteure eigentlich auch mitgeholfen haben, dass der Krieg nicht nur länger dauert, so kann man es auch sagen. Das hat ja auch die Republik lange gebraucht, um das anzuerkennen. Und,
ein illegales Denkmal?
Ja, wir haben das am Südtiroler Platz gemacht und beim Denkmal vom Karl Eibel, für den General, weil das ist auch eine Besonderheit, dass wir in Krems ein Denkmal haben für einen General der deutschen Wehrmacht, wo man sich doch denkt, wieso gibt es das, dass man...
am Eingang zum Stadtpark.
Genau, ja. Und das war immer für mich auch ein Reibebaum. Ich habe mich ja dann sehr eingehend mit der Geschichte vom Karl Eibel beschäftigt. Aber eben, ich wäre immer dagegen gewesen, das muss man auch klar sagen, dass man so ein Denkmal entfernt. Weil mit Entfernen ändert die nichts, da wird niemand klüger, so ist meine. Und jetzt der Weg, dass man eine Zusatztafel macht, dass man das erklärt, warum gibt es das Denkmal, der war natürlich, der war Berufsmilitär, ja, und der war, natürlich hat er das System bis vor Stalingrad verteidigt, wo man sich denkt, was haben wir dort als Österreicher oder als Deutsche verloren gehabt. Das ist ganz klar. Aber man muss trotzdem auch in dieser Geschichte eben sehr differenziert sein. Und dort haben wir natürlich dann auch an die erinnert, am Südtiroler Platz und beim Eibel und auch beim Sapeur-Denkmal, für die Deserteure von Krems, über die sonst niemand gesprochen hat.
Also das ist dein Motto, ist schon aufmerksam sein, nicht abreißen, nicht verdammen, sondern zusätzlich die ganze Geschichte sehen.
Richtig, genau.
Das ist ein sehr, sehr schönes Motto. Und jetzt spiele ich dein drittes Lieblingslied. Und das ist von Franz Schubert, Winterreise, Fremd bin ich eingezogen.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Und weiter geht's mit dem Sommergespräch und meinem Studiogast Robert Streibel. Robert, hast du jetzt alles geschrieben über die Kremser Geschichte zur Aufarbeitung oder steckt da noch was in dir?
Obwohl das neue Buch jetzt in Krems, das Ende der Verdrängung, glaube ich, über 500 Seiten hat, fehlen natürlich immer noch was. Es kommt sicherlich noch einiges dazu, was sich jetzt nicht mehr ausgegangen ist. Was mir aber auch ein großes Anliegen ist, dass die Opfer der Euthanasie aus Krems bisher nie eine Erinnerung für diese Personen gegeben hat. Die die ermordet wurden von den Nazis in Hartheim. Und
Hartheim?
In Hartheim war eine Anstalt, wo die Behinderten oder immer geistig Behinderten ermordet wurden, ja, in Oberösterreich. Da ist die Aufarbeitung der Geschichte in Niederösterreich jetzt schon sehr, sehr weit gediehen. In den einzelnen Orten gibt es dazu nun nicht umfassend was. Also für Krems habe ich jetzt in alle Fälle recherchiert und das kommt noch. Und natürlich, was auch noch kommt, ist sicherlich Zwangsarbeit in Krems. Da gibt es ja niederösterreichweit sehr gute Projekte, auch von der Donau-Uni, wo jetzt auch die vergessenen Lager ins Bewusstsein geholt haben. Wir haben in Krems immerhin nach einem Projekt, das ich mit einem Kollegen gemacht habe, mit dem Nick Mangafass, einem Fotografen, jetzt ein Erinnerungszeichen für die Opfer der Zwangsarbeit in der Voestalpine, also damals Schmidthütte. Und es gibt auch nicht so viele Orte, wo denn der Zwangsarbeit in der NS-Zeit gedacht wird. Das ist auch noch ein Thema. Und dann kann man natürlich nur sagen, die Geschichte der politischen Häftlinge des Zuchthauses Stein, auch wenn ich das jetzt schon in einem Roman dokumentiert habe, da ich da sehr viele Interviews gemacht habe, möchte ich dazu zu den Lebensgeschichten dieser Häftlinge vielleicht noch was machen. Also es ist noch immer nicht alles
Also du wirst weiter dafür sorgen, genau, dass die Kremser hinschauen, genau, nicht vergessen und aufmerksam bleiben. Genau. Die Vorstellung deines Buches Ende der Verdrängung, Krems Ende der Verdrängung heißt ja der Titel korrekt, planst du auch in Krems? Magst du uns darüber sagen, wann und wo das passieren soll?
Genau, das wird am 7. Juni im Goldenen Kreuz, im Gesundheitszentrum Langenläuserstraße Nummer 4 wird das Buch vorgestellt. Ich freue mich, dass der aktuelle, jetzige Bürgermeister Magister Peter Mollner dort auch kurz sprechen wird, und die Moderation macht die Gemeinderätin Elisabeth Kreuz-Huber, und freue mich auf die Veranstaltung, weil das sicherlich auch eine Gelegenheit ist, auch so eine Bilanz zu ziehen und zu erklären, warum das Buch so heißt, wie es heißt. Davor gibt es was Ungewöhnliches. Ich mache am Samstag, den 1. Juni, eine Sprechstunde in der Landstraße bei der Buchhandlung Schmiedl. Also wenn jemand Fragen hat an die Geschichte der Stadt Krems, was diese Zeit vor dem Nationalsozialismus, während des Nationalsozialismus und kurz danach betrifft, kann er zwischen 10 und 12 in die Sprechstunde kommen.
Robert, ich wünsche dir einen schönen Andrang, einen regen Gesprächsaustausch mit Interessierten und einen tollen Start für dein neuestes Buch. Leider sind wir am Ende unserer Zeit. Danke, dass du da warst und für das interessante Gespräch.
Danke für die Einladung.
Damit verabschiede ich mich auch für heute von allen Hörern. Bis zum nächsten Sommergespräch. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
Sommergespräche mit Michaela Sommer. Kommenden Sonntag wieder von 12 bis 13 Uhr in Ihrem Stadtradio.